Als ein reicher Mann gestorben war, hat er noch schnell sein ganzes Hab und Gut in Goldbarren in einen Koffer gepackt und hat diesen Koffer geschleppt, als er dann oben bei Petrus am Himmelstor ankam, völlig entkräftet von diesem schweren Koffer, hat Petrus zu ihm gesagt, du, hier kann niemand irgendwas mitnehmen. Und dann hat er angefangen, mit dem Petrus zu diskutieren über Ausnahmegenehmigungen und über Sonderrechte der Reichen und über alles Mögliche. Und einer der Engel, der ist dann aufmerksam geworden und hat diese Diskussion da mitgekriegt, kommt hin zum Petrus und sagt, hey, was hat der für Probleme? Was hat der denn in dem Koffer? Dann geht er hin und macht den Koffer auf und die schauen da rein und fangen an zu lachen und sagen zu sich, der schleppt Pflastersteine mit sich rum. Also für all die, die es nicht wissen, in der Bibel ist beschrieben, dass die Wege aus Gold sein werden, einmal dort. Das Beispiel, finde ich, zeigt aber, wie man umdenken muss. Also wie manches, was wir so für richtig halten, scheinbar später doch ganz anders sein wird. Und deshalb haben wir uns jetzt das Thema vorgenommen, dem Tod mit Hoffnung begegnen. Es ist als erstes schon mal total schwierig, überhaupt dem Thema, dem Tod, zu begegnen, wenn wir noch gar nicht mal von Hoffnung reden. Ich denke, das kennt ihr auch, man drängt das Thema irgendwie zurück, das ist unangenehm mit dem Tod, da will man eigentlich gar nicht so wirklich sich beschäftigen. Das geht mir auch so, also was soll ich sagen, wie verhalte ich mich da, wie kann ich trösten, passt das jetzt? Und diese Unsicherheit, die führt natürlich dazu, dass man das immer mehr von sich wegschiebt. Es gibt so eine Krankheit, die nennt sich Aufschieberitis. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also mir begegnet die mindestens einmal im Jahr, immer dann, wenn ich meine Steuererklärung machen muss. Dann kommt die zutage. Aber die Aufschieberitis, ich glaube, die greift auch, wenn es um den Tod geht bei uns. Und man schiebt es irgendwo einfach weg. Wenn ich mir so überlege, wenn wir über den Tod nachdenken, da fallen einem dann Begriffe ein, irgendwie wie Sensenmann oder der Todesengel oder ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel das Spiel kennt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, das Kinderspielen und so, und das ist ja immer irgendwo so wegen horrormäßig, da wird mit Angst gespielt. Ich habe dann einfach mal bei Google Tod eingegeben, und ja, das sind dann die ersten Bilder, die einem da entgegenkommen. Und ich dachte, wow, meine Predigt heute Morgen, du, das wird aber echt heftig irgendwie, wenn man so guckt, was da unter dem Begriff einfach an angsteinflößenden Bildern zu finden ist. Friedhöfe liegen heute eher außerhalb der Stadt, nicht mehr wie früher, so bei der Kirche, mitten im Dorf halt. Man hat das wegen außerhalb. Viele erleben den Tod selber gar nicht mehr wirklich. Viele sterben ja in Pflegeheimen, weg von der Verwandtschaft. Manchmal sogar begleitet durch professionelle Begleiter, die diesen letzten Schritt mit einer Person gehen. Wenn ich ältere Leute im Fernsehen sehe, dann sind das immer eher dynamische, frische, fröhliche. Aber mit dem Tod hat man irgendwo so gar nichts zu tun und man schiebt das irgendwo weg. Und ich habe mir gedacht, mich würde es mal interessieren, unter euch einfach mal zu fragen, wer von euch war schon mal bei einer Geburt, also nicht bei der eigenen, aber wer war schon mal bei der Geburt, Mann oder Frau, wer war schon mal mit dabei? Darf ich das mal mit Handzeichen sehen? Richtig hoch, dass man sieht, wie viel. Okay, gut, danke. Wer von euch war schon mal mit dabei, als ein Mensch gerade gestorben war und hat diesen Prozess miterlebt? Okay, auch einige, weniger, aber doch auch einige. In der Regel sind es immer deutlich weniger, die diesen doch eher schwierigen Schritt mal mit gehen durften, mussten. Ich möchte euch einen Vers zeigen, den ich ganz extrem wichtig finde, wenn es um das Thema geht. Und zwar steht in dem Psalmen, Mose schreibt an der Stelle, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also es macht Sinn, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das macht was mit uns, wenn wir uns das bewusst machen. Auf dass wir weise werden, heißt es in einer anderen Stelle noch. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich euch auch in diese Gedanken über den Tod mit reinnehmen möchte. Weil, wie Mose das hier sagt, weil es uns weise macht, weil es uns klug macht, weil es Dinge auf den Punkt bringen wird, die uns helfen werden. Ich habe in einem schlauen Buch gelesen von Lothar J. Seiwert, egal. Und er rät, das ist jetzt kein Frommer, er rät, wenn es um das eigene Leben geht und um die Perspektive im Leben, doch sich Zeit zu nehmen und die eigene Grabrede zu schreiben. Ich lese euch mal vor, was er da schreibt. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Ihrer eigenen Beerdigung und vor der versammelten Schar der Trauergäste soll eine Rückschau auf Ihr berufliches und privates Leben gehalten werden. Sie können das Rad der Zeit zwar nicht mehr zurückdrehen, sind jedoch der Verfasser Ihrer eigenen Grabrede. Wie soll das Manuskript im Einzelnen aussehen? Was soll an Positivem hervorgehoben werden? Welche Ihrer Verdienste, Erfolge und Lebenssituationen sollen gewürdigt werden? Was sollte tunlichst verschwiegen werden? Worauf soll nicht zurückgeblickt werden? Und was wäre sonst noch zu sagen? Er rät dazu, weil die Gedanken um diese Rede dazu führen, dass wir uns heute schon mit unserem Leben auseinandersetzen. Ja, für was lebe ich? Was will ich erreichen? Was ist mir mal wichtig, was am Schluss über mich gesagt wird? Und das beeinflusst natürlich ganz klar mein Leben, meine Ziele, wie ich vorangehe. Also von daher gebe ich euch den Rat einfach von Mose mit, lasst uns miteinander damit beschäftigen, auf dass wir weise werden. Der erste Schritt war das jetzt mal, einfach dem Tod begegnen, überhaupt es zulassen, dass man sich damit beschäftigt. Der zweite Schritt ist dann, dem Tod mit Hoffnung begegnen. Und der Schritt ist natürlich noch viel, viel schöner. In der Bibel wird an der Stelle, wenn es um Hoffnung geht, oft ein Begriff verwendet, der jetzt nicht, wie wir Hoffnung oft empfinden, zum Ausdruck bringt, so hoffentlich geht das mal gut, sondern der vielmehr den Sinn von Gewissheit transportiert. Also hoffen hat da viel mehr was mit Gewissheit zu tun. Und ich möchte euch einen Vers gerade vorlesen, der steht im 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es folgendermaßen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wenn wir uns also für Jesus entschieden haben, dann dürfen wir wissen, dass dort ein unvergängliches, ein ewiges, ein unbeflecktes, ein absolut makelloses, ein unverwelkliches, ein unzerstörbares Erbe auf uns wartet. Also ich finde, das ist absolut fantastisch. Und weil wir das wissen dürfen, können wir anders über den Tod denken? Verliert der Tod ein Stück weit von seinem Schrecken, weil wir diese Hoffnung ganz fest in unserem Leben haben können? Und deshalb können wir dem Tod mit Hoffnung begegnen. Deshalb gibt es eigentlich keinen Grund für Panik oder für Verdrängiritis oder für andere Krankheiten, weil wir das wissen dürfen. Dieses wunderbare Erbe, das wird in der Bibel an vielen Stellen beschrieben. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, dass wir uns da die Konzentration zusammennehmen und miteinander mal ein paar der Stellen in der Bibel, in dem Fundament, auf das wir unser Leben bauen, miteinander anschauen, was diese Hoffnung für uns eigentlich bedeutet. Und eine der ganz zentralen Stellen finden wir im 1. Korinther 15. Da argumentiert Paulus mit den Korinthern und versucht ihnen die Auferstehung nochmal ganz deutlich zu machen. In den Versen 3 und 4 sagt er: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Also erstmal, das ist eine Tatsache, so ist es. In anderen Gottesdiensten werden wir noch mehr über diese historische Tatsache, die Paulus hier einfach ganz klar formuliert, hören. Im nächsten Schritt geht er dann argumentativ weiter und zeigt das Gegenteil. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Also wenn die Auferstehung nicht gilt, dann können wir unsere ganze Hoffnung, unseren ganzen Glauben, den können wir gerade kübeln. Dann hat der keinen Bestand, dann ist es nichts. Das nächste Argument, das er bringt: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, also damals Adam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten, nämlich durch Jesus. Also wenn es nur für dieses Leben zählen würde, dann wäre das eigentlich kaum der Rede wert. Aber es hat eine viel, viel längere Perspektive. Der letzte Vers in seiner Argumentationsreihe noch: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Ich finde, das ist fantastisch, was die Auferstehung für uns bedeutet. Das ist ein Riesengeschenk, das, ich glaube, keiner von uns, also zumindest nicht ich, begreift den Umfang, die Bedeutung von dem, was hinter der Auferstehung steckt. Aber ich kann einfach sagen, das ist fantastisch, was Jesus da für uns getan hat. Und schön ist, finde ich, unsere Hoffnung gründet sich nicht einfach auf irgendeine Sache, sondern unsere Hoffnung gründet sich auf eine Person. Unsere Hoffnung gründet sich auf Jesus Christus, den Auferstandenen. Und der Auferstandene, Jesus als Person, der wartet schon auf uns. Der ist uns vorausgegangen und dem geht's dort, wo er ist, jetzt gut. Und er wartet dort auf uns. Ich habe euch einige Stellen dazu rausgesucht. 1. Thessaloniker 4, da heißt es: Als erstes werden alle auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen, unserem Herrn, auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Wenn wir uns daran erinnern, Jesus ist bei seiner Himmelfahrt auf den Wolken weggefahren. Und wir werden wie Jesus auf den Wolken ihm entgegengerückt werden. Dorthin, wo er schon auf uns wartet. Das ist grandios. Jesus sagt an einer anderen Stelle noch Folgendes: Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Also Jesus ist uns vorausgegangen, er wartet dort. Wir wissen, wir dürfen dort zu ihm gehen. Der Stephanus, der erste Märtyrer, als er umgebracht wurde, lesen wir Folgendes von ihm: Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Und danach wurde er umgebracht. Also er hat Jesus schon gesehen, er hat den, der ihn erwartet, schon gesehen. Und das hat ihn auch fähig gemacht, diesen starken Glauben zu haben und in der Situation sogar noch für diejenigen zu beten, die ihn umbringen, weil er die Perspektive schon hatte. Er wusste, Jesus wartet da auf mich und ich gehe dorthin. Noch eine Stelle, der Verbrecher am Kreuz neben Jesus. Da heißt es folgendermaßen, dass er zu Jesus sagte: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch hier diese fantastische Verheißung, die Jesus ihm da direkt gibt, du wirst mit mir noch heute, weil er wusste, wir sterben gemeinsam, im Paradies sein. Das ist grandios. Ich möchte euch noch einen Vergleich zeigen, den wir in der Bibel finden. Und zwar ist dort immer wieder die Rede vom Bräutigam und der Braut. Also die Gemeinde, wir als die Braut und Jesus als der Bräutigam, der schon sehnlichst wartet, um seine Braut in Empfang zu nehmen. In der Offenbarung steht eine Stelle, da geht es um das Ende der Zeit. Da heißt es folgendermaßen, wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen und seine Braut ist bereit. Auch noch ein Bild für diese Gemeinschaft mit Jesus, die auf uns da wartet. Ich möchte euch noch eine Stelle zeigen. Wir hatten kürzlich ja die Serie gehabt, Heimat finden. Und da ging es eben darum, wo ist meine Heimat? In dieser Stelle wird deutlich, dass unsere eigentliche Heimat im Himmel ist. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Nicht der deutsche Personalausweis, die Schweizer ID, zeigt irgendwo hier, das ist mein Heimatland, sondern dieser Vers zeigt auf, wir sind letztendlich Staatsbürger des Himmels. Das ist unser Heimatland, das ist unsere Staatsbürgerschaft. Da gehören wir fest dazu und da werden wir auch zu Hause sein. Das verspricht uns die Bibel an der Stelle. Noch zwei Stellen in der Reihe zu dem Gedanken zum Schluss. Und zwar geht es da um die neue Welt. Schon in Jesaja wird über die neue Welt gesprochen. Da steht Folgendes. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Für uns völlig unvorstellbar, dieser Friede, diese Harmonie, diese neue Welt, die da auf uns wartet. Noch eine andere Stelle in Offenbarung. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich finde, das ist absolut grandios. Und Petrus, der war so begeistert, der Jünger von Jesus, der war ja bei der Verklärung mit dabei, als Jesus auf den Berg gegangen ist und da sind sie Mose begegnet und allen möglichen und das war so aufregend und Gott kam auch noch mit dazu in der Wolke und Petrus hat gesagt, hey, hier lasst uns bleiben, hier lasst uns Hütten bauen und eine für Mose und für Elia und für und alles und das ist so super und ich glaube, am liebsten, Petrus wollte gar nicht mehr zurück, runter vom Berg. Der wäre bestimmt am liebsten in dieser fantastischen Atmosphäre mit Gott zusammen dort geblieben. Der hat schon so einen kleinen Vorgeschmack gehabt von dem, wie es da wohl mal sein wird, wie fantastisch das dort sein wird. Und das gibt Mut und Zuversicht. Und deshalb können wir dem Tod mit Hoffnung begegnen. Das ist nur eine kleine Auswahl von Bibelstellen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und ich möchte euch versuchen, das noch an der Skizze nochmal zu verdeutlichen. Gehen wir einfach davon aus, irgendwann ist jeder geboren von uns, das ist klar. Irgendwann wartet der Tod auf uns. Unsicher, wann das ist, angsteinflößend unter Umständen. Und die Bibel sagt deutlich, dass spätestens am Tod, ich hoffe, dass ihr es lesen könnt, ist ein bisschen klein, sich entscheiden wird, entweder werde ich in Gottes Herrlichkeit leben, die Bibel nennt das Paradies, bei Jesus zusammen, oder ich werde ewig getrennt von Gott leben. Und da spricht die Bibel von der Hölle. Als Begriff. Das wird fürchterlich sein, für ewig getrennt von Gott. Und wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann hat sich das komplett verlagert, weil wir schon zum Zeitpunkt der Bekehrung hat für uns das ewige Leben angefangen. Da, wo wir Jesus unser Leben anvertraut haben, hat er unsere Schuld weggenommen. Seit seitdem sind wir auf dem Weg hin in dieses Paradies. Seit dem Zeitpunkt leben wir in enger Gemeinschaft mit ihm und es wird eigentlich später nur noch, sage ich mal, eine Zäsur geben, wo mein menschlicher Körper zerfallen wird und Geist und Seele dann bei Jesus sein wird. Aber die Dramatik des Todes hat sich komplett verändert, weil schon viel früher die Entscheidung gefallen ist und ich seit diesem Zeitpunkt wissen darf, ich werde bei Gott im Paradies sein. Und der Tod hat seinen Schrecken damit verloren. Das war jetzt viel, sag ich mal, Theorie ist das falsche Wort, aber viel Lehre an der Stelle. Ich möchte jetzt nur drei praktische Beispiele nehmen und euch Fragen anhand dieser drei Beispiele noch ein bisschen näher bringen, die uns sicherlich auch beschäftigen, wenn wir mit dem Tod uns auseinandersetzen. Und zwar als allererstes, das erste Beispiel geht um die Frage, warum? Das ist ja so oftmals der Horror, wenn man irgendwie vor einer Situation steht, jemand ist aus dem Leben gerissen und dann warum? Und man steht hilflos da. Ich kann mich gut erinnern, vor vielen Jahren ist in meiner Arbeit, meiner Musikarbeit damals ein junger Mann, der vollzeitlich angestellt war, Mitte 20 war. Wir waren an dem Abend gerade dabei, als ganzes Team unser Weihnachtsessen zu genießen und er war am Nachmittag beim Arzt gewesen, dann im Krankenhaus und kam dann und hat uns mitgeteilt, dass er Lymphdrüsenkrebs hat. Und das hat uns natürlich extrem getroffen und innerhalb von 9 Monaten ist er verstorben. Das war dramatisch. Also er war vor allen Dingen eine Person, ich habe bis dahin, glaube ich, niemand kennengelernt, der so vorbildlich ein Diener war. Der hat für die ganze Freizeitgruppe gekocht, wenn es nötig war. Der hat den Technik-LKW gefahren, der hat beim Aufbau mitgeholfen, war der Erste, der hat beim Abbau mitgeholfen, war der Letzte. Wenn irgendwie ein Solist krank war, irgendwas geklemmt hat, hat er noch Solo singen können. Also das war wirklich, und er war sich für keinen Job zu schade und auch für keinen Job zu gut. Er hat einfach das gemacht, was nötig war und sein Potenzial in die Waagschale geworfen für Jesus. Ein absolutes Vorbild. Und ich frage mich, hey, warum? Warum muss so jemand so früh gehen? Er hat ehrenamtlich in der Kirchgemeinde mitgearbeitet, dort in der Konfarbeit und auf den Konffreizeiten sind so viele Junge zum Glauben gekommen. Das war beeindruckend. Als wir auf dem Friedhof hinter dem Sarg zum Grab gegangen sind, da waren hunderte von jungen Leuten, die hinter dem Sarg hergelaufen sind. Wir haben da ein Lied gesungen von Gospel News, We Believe in Another Kingdom. Also wir glauben an ein anderes Königreich. Wir wissen, wo er hingeht. Aber trotzdem war das eine traurige, dramatische Situation, das irgendwie mitzuerleben und mit dieser großen, unbeantworteten Frage übrig zu bleiben, warum? Ich fand, Peter Schultes hat das am Church Brunch fantastisch auf den Punkt gebracht. Was sagt man in so einer Situation und was gibt es da für Antworten? Und er hat gesagt, es gibt keine Antworten. Es gibt keine Antwort auf manche Warums in unserem Leben. Das sind wir einfach am Limit. Wie will ein Brötchen seinen Bäcker verstehen? Könnte man ganz einfach sagen. Wie will ich Gott verstehen? Ich weiß es nicht. Und aus der Situation finde ich heraus, müssen wir einfach auch an bestimmten Stellen des Lebens zugeben, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, auf was sich mein Glauben gründet. Ich weiß, was er in seinem Wort sagt. Und ich werde mich auf ihn verlassen. Und ich werde ihn festnageln auf das, was er zusagt. Und ich vertraue ihm weiterhin, dass er es gut macht, dass er keine Fehler macht, dass er den Überblick hat und dass er weiß, was er tut. Das kann ich daraus lernen. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir das auch in solchen Situationen, wo wir einfach mit einem Fragezeichen übrig bleiben, dass wir das realisieren. Ein zweites Beispiel möchte ich auswählen, und zwar sind das meine Schwiegereltern, die beide schon verstorben sind. Der Schwiegervater war Pastor und seine Frau war die klassische Pastorin, genauso in der Gemeinde mitgeschafft und Frauenkreis und Krankenbesuche und so weiter. Sie hieß Martha und Martha war für sie quasi der Inbegriff ihrer Person. Ärmel hochkrempeln, schaffen, was tun für Jesus. Und das hat sie mit vollem Herz und mit vollem Einsatz gemacht. Und sie sind, der Vater, Schwiegervater ist mit 96 gestorben und sie ist mit 90 gestorben, lebenssatt, kann man sagen. Sie haben später dann mit Krankheit zu kämpfen gehabt und sich da auch durchgekämpft und sind lebenssatt gestorben. Sie ist noch, sie hatten an dem Tag einen Krankenbesuch gemacht und ist dann auf der Treppe in ihre Wohnung einfach zusammengebrochen und ist gestorben. Und als wir dann auf der Beerdigung waren, haben wir so einen Spagat erlebt irgendwie. Auf der einen Seite wussten wir, sie lieben Jesus und sie sind errettet und ihnen geht es jetzt besser, als es vorher gegangen ist. Sie haben den Lauf vollendet und sie sind jetzt bei Jesus zu Hause und dürfen sich dort jetzt freuen. Und gleichzeitig haben wir irgendwie erlebt, es gibt auch eine Lücke. Es wird dieses Weihnachtsessen mit der ganzen Familie, das traditionell stattgefunden hat, mit der Gans, die sie immer für uns gemacht hat und so, das wird es nicht mehr geben, sie ist weg und mit der Lücke müssen wir zurechtkommen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir an der Stelle einfach realisieren, die Trauer an der Stelle ist eigentlich nur unser eigenes Problem. Den beiden geht es besser als je zuvor. Die sind daheim bei Jesus und das ist fantastisch. Und da dürfen wir uns freuen für sie. Und die Aufgabe, die wir haben, ist einfach mit der Lücke fertig zu werden. Und einfach zu lernen, es geht ihnen gut und das Leben geht weiter und wir werden sie auch bald wiedersehen. Und an der Stelle, denke ich, ist wichtig, dass wir lernen, Schmerz ist normal, Schmerz ist auch in so einer Lücke normal, aber eigentlich bin ich als Betroffener derjenige, der jetzt lernen darf, lernen muss, auch damit abzuschließen und damit weiterzugehen und die Dinge anzupacken, die Jesus mir vor die Füße legt oder uns vor die Füße legt. Das dritte Beispiel, da verwende ich jetzt mich selber. Also wenn ich jetzt schon so geistlich daherrede, dann könnte man ja sagen, ja gut, da kannst du ja gleich gehen. Also wäre ja die Konsequenz eigentlich. Und ich habe mir die Gedanken natürlich auch gemacht. Und habe mir dann ist mir gleich aufgefallen, ich habe mir gedacht, Mensch, ich würde so gerne noch also meine Rente erleben. Und ich würde noch so gern mit Renate, mit unserem Wohnmobil durch die Gegend fahren, nochmal nach Schweden und nochmal nach Frankreich und vielleicht nochmal nach Marokko und wir würden nochmal irgendwie miteinander genießen und wir freuen uns auf unser zweites, drittes, weiß nicht wie viele Enkelinnen noch und so. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, bin ich jetzt ungeistlich, wenn ich das mir wünsche? Oder darf ich das? Und ich denke, an der Stelle ist wichtig, dass wir auch lernen, das Leben, das uns Gott gegeben hat, ist ein Geschenk. Ein Geschenk auf Zeit, aber ist ein Geschenk. Er hat uns das gegeben und wir dürfen das Geschenk, das er uns anvertraut, genießen. Wir dürfen uns freuen an dem, was er uns Gutes schenkt. Und wir dürfen auch uns engagieren, das Beste daraus zu machen, was wir können aus dem Geschenk. Und wir können in der Zeit uns anstrengen und versuchen mitzuhelfen, dass möglichst viele noch Jesus kennenlernen und diese Hoffnung, diese ewige Hoffnung einfach noch ergreifen können. Und ich freue mich eben auf die Zeit, die Gott auch noch schenkt. Wer weiß, wie lang sie dauern wird. Ich möchte zum Schluss einen Vers mitgeben, den finde ich der Hammer. Und den hat sich meine Mutter zum 80. Geburtstag ausgesucht. Und der ist so super, den will ich euch auch gerade noch als Schluss vorlesen. Der steht in Römer 8, Vers 38. Da schreibt Paulus, und Römerbrief, so die Dogmatik, wo er so die ganzen theologischen Gedanken zusammenpackt und erklärt und komprimiert. Da schreibt er, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist so eine fantastische Zusage. Da können wir uns so fest drauf verlassen. Da können wir unser Leben richtig drin verankern. Als ich über das Verankern nachgedacht habe, ist mir mein Segelschein eingefallen, den ich mal vor einiger Zeit gemacht habe. Und da hat man uns erklärt, also du brauchst erstmal den richtigen Anker für den richtigen Grund. Und dann muss man einfach gucken, dass dieser Anker richtig im Grund festgezogen ist und dass der dann richtig hält. Also da gibt es den Tipp, Anker schmeißen, viel Leine dran und dann mit dem Boot sogar extra rückwärts fahren, damit man diesen Anker richtig in den Boden reintreibt. Und vielleicht erleben wir manchmal Spannung in unserem Leben, diesen Zug an diesem Ankerseil, unangenehm. Aber Stress, Schwierigkeiten, Druck, der kann dazu führen, dass der Anker im Prinzip immer fester in den Boden gezogen wird, sodass er wirklich hält und nicht beim ersten Windstoß gerade wieder ausgebrochen wird. Deshalb möchte ich dich ermutigen, dass du dein Leben wirklich auf Jesus gründest und diesen Anker einfach ganz, ganz festziehst in deinem Leben. Zwei Fragen noch zum Schluss. Bist du dir bewusst, dass dein Leben in undefiniert kurzer oder langer Zeit vorbei sein kann? Stell dich dieser Tatsache und triff die richtigen Entscheidungen aus dieser Tatsache. Vor 14 Tagen hat mich auf dem Fahrrad einen Geländewagen umgenietet. Und gut, ich habe nichts abgekriegt, das Fahrrad hat gelitten. Aber es hätte extrem schnell, zack, gerade vorbei sein können. Keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Sei dir das bewusst. Und die zweite Frage, hast du Angst vor dem Tod? Oder vielleicht sogar Panik davor? Oder verdrängst du ihn? Wenn ja, dann möchte ich dir Mut machen, dein Denken dort zu verändern und wirklich die Hoffnung auf Jesus zu gründen. Dein Tod ist nichts anderes mehr als einfach der Übergang zum Ziel deines Lebens.